Grüß Gott und herzlich willkommen hier in der Schwabenhalle in Augsburg. Und ich begrüße ganz herzlich auch wieder die Zuschauer, die live mit uns verbunden sind über den Fernsehsender EWTN und die uns jetzt zugeschaltet sind, auch direkt für die Reihe Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir senden heute von der Gloria-Kirchenmesse in Augsburg, der einzigen Messe für Kirchenbedarf im deutschen Sprachraum. Und wenn Sie uns jetzt zuschauen oder zuhören, dann bekommen Sie das schon ein bisschen mit wahrscheinlich im Hintergrund, denn Sie hören da Orgelklänge, die sollen nicht etwa unser Podium hier untermalen, sondern da werden einfach Orgeln ausprobiert, die gekauft werden sollen. Es sind viele Pfarrer hier auch und Mesner, die sich eindecken mit dem, was sie brauchen eben für ihre Kirche. Und manchmal hören sie dann auch Glocken klingen oder vielleicht eine Turmuhr. Also lassen Sie sich nicht irritieren, das gehört alles zum Ambiente dieser Kirchenmesse. Vor einer Stunde erst haben hier die Tore geöffnet und es ist schon ganz voll vor der Bühne und manche, die hier teilnehmen wollen an unserem Bühnenprogramm, müssen schon stehen. Und das haben wir zu verdanken unserem Ehrengast des heutigen Vormittags. Herzlich willkommen, Professor Dr. Elisabeth Lukas.
Dankeschön. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich und ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer und die Zuschauer vom Fernsehen ganz herzlich.
Ja, wenn wir so etwas ankündigen, dass Frau Professor Lukas irgendwo auftritt, dann müsste man immer noch eine Kraft einstellen, die die Anrufe entgegennimmt, die uns dazu beglückwünschen, dass wir es geschafft haben, sie wieder einmal zu bewegen zu einem ihrer wenigen, aber deswegen umso begehrteren öffentlichen Auftritte. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Für die wenigen, die Sie vielleicht noch nicht kennen, Sie sind klinische Psychologin und Psychotherapeutin. Sie gehören sicher weltweit zu den bekanntesten Psychologinnen deutscher Zunge. Sie sind die eigentliche Nachfolgerin des großen Viktor Frankl, des Begründers der Logotherapie. Er hat sie auch selbst sozusagen als seine Nachfolgerin beglaubigt. Sie haben an über 50 Universitäten gesprochen. Sie haben mehr als 30 Bücher veröffentlicht in 17 Sprachen und es kommen immer wieder neue dazu. Nun haben wir uns heute ein aktuelles Thema vorgenommen, man muss sagen ein leider aktuelles Thema, nämlich den Sinn im Leiden und Sterben. Denn es gibt ja eine große gesellschaftliche Diskussion in den deutschsprachigen Ländern, was bedeutet eigentlich ein würdiges Sterben? Der Deutsche Bundestag hat im November dort eine Entscheidung dazu getroffen, wo es um die Selbstmordbeihilfe geht. Und viele Menschen quälen sich damit, dass sie Angst haben, zum Beispiel, dass sie in Demenz fallen und sie überlegen, kann man nicht, soll man nicht den Zeitpunkt seines Todes selbst bestimmen. Denn es hat doch dann vielleicht alles keinen Sinn mehr. Und darüber wollen wir heute sprechen, aber als Vorfrage noch einmal ansprechen für diejenigen, die sich noch nicht auskennen mit der Logotherapie, warum diese Sinnfrage für Viktor Frankl und für Sie so wichtig ist. Denn Viktor Frankl hat ja proklamiert oder man kann vielleicht sagen entdeckt, dass der Wille zum Sinn das Wichtigste ist, was den Menschen antreibt. Wie kam er zu dieser Erkenntnis?
Ja, Herr Professor Frankl hat sich sehr früh schon mit Sinnfragen beschäftigt. Eigentlich schon als Gymnasiast hat er sich überlegt, ob das Leben und welchen Sinn das Leben haben könnte. Er hat dann als junger Arzt sehr viele Bestätigungen seiner Theorien gefunden. Er hat zum Beispiel In der Zeit großer Arbeitslosigkeit hat er Jugendberatungsstellen gegründet in Wien, weil er festgestellt hat, dass arbeitslose Jugendliche, die gar keine Perspektive sehen, weil sie überhaupt keine Chance haben, irgendeine Arbeit zu finden, dass die in schwere Depressionen fallen. Und er hat dann beobachtet, wenn er die Jugendlichen motivieren konnte, dass sie irgendein sinnvolles Engagement übernommen haben, auch wenn es ehrenamtlich und unbezahlt war, wenn sie in Bibliotheken ausgeholfen haben, in Gärtnereien oder in einem sozialen Dienst, dass plötzlich diese Depressionen verschwunden waren, auch wenn sie nach wie vor gedarbt haben und Not litten. Aber die Depressionen waren weg, sie waren psychisch stabiler. Er hat auch an seinen Patienten als junger Arzt beobachtet, dass zwischen den äußeren Umständen, unter denen Menschen lebten, und der Art und Weise, ob sie glücklich sind und zufrieden sind mit ihrem Leben oder nicht, dass da fast keine Übereinstimmungen sind, dass manche Menschen sehr unglücklich sind, obwohl sie in guten Verhältnissen leben und umgekehrt, hat das dann so formuliert: Was der Mensch eigentlich sucht, ist nicht das Glück oder ein Glücklichsein. Was der Mensch eigentlich will, ist einen Grund zum Glücklichsein zu haben. Wenn der Mensch einen Grund hat, ist er auch dann glücklich. Und dieser Grund zum Glücklichsein oder sein Leben zu bejahen oder zufrieden zu sein mit dem Leben, dieser Grund ist dann gegeben, wenn ein Mensch sein Leben für sinnvoll hält oder einen sinnvollen Wirkungsbereich hat, der zu ihm passt, den er sich freiwillig wählen kann und indem er weiß, da ist er wichtig, da ist er gebraucht, da ist er am richtigen Platz.
Also der Mensch ist eben nicht nur auf seine Triebe und auf die Umstände abgestellt, nicht nur von ihnen bestimmt, sondern hauptsächlich eben von dem Streben nach Sinn. Und das ist ja auch der Grund, warum dieses Menschenbild von Viktor Frankl eben auch sehr kompatibel ist mit dem christlichen Menschenbild und warum wir auch hier Ordensfrauen im Publikum haben, immer wenn sie auftreten, und auch viele Geistliche bei Ihnen ja oder bei anderen Logotherapeuten die Ausbildung machen. Nun, der Lebenssinn als Grund zum Leben, als wichtigstes, was den Menschen bewegt, darüber kann man ja leicht reden, wenn man jung und gesund ist und alles läuft gut. Und da werden viele sagen, ja, das stimmt schon, und mein Leben ist sinnvoll und ich kann vieles tun. Aber wie ist das jetzt, wenn ein Ereignis im Leben eintritt, das einem den Eindruck vermittelt, jetzt hat mein Leben keinen Sinn mehr. Zum Beispiel, es war jemand ein sehr talentierter Geiger, hat immer geübt und hat es schon zu viel Anerkennung gebracht und hat sein Leben so vor sich gesehen. Und jetzt kann er auf einmal den Arm nicht mehr gebrauchen. Oder eine Karriere geht zu Ende aus irgendeinem Grund. Das kann ja heute sehr schnell gehen, auch bei Spitzenmanagern, auch wenn sie vielleicht gar nichts dafür können. Und auf einmal steht man vor den Trümmern sozusagen seiner Existenz. Sie haben ja sicher solche Fälle in Ihrer Praxis auch gehabt. Was sagen Sie in so einem Fall?
Naja, zunächst mal gibt es ja nicht immer nur eine einzige Sinnmöglichkeit im Leben, sondern das Leben bietet immer wieder neu eine ganze Reihe von Sinnmöglichkeiten an, könnte man sagen. Sagen wir, die Kunst ist es, diese Sinnmöglichkeiten auch zu entdecken, für sich zu entdecken und bei irgendwelchen Schicksalseinbrüchen auch diese Flexibilität zu haben, von einer Sinnmöglichkeit auf eine andere umschalten zu können. Frankl selber hat die Sinnangebote des Lebens ein bisschen unterteilt. Er sagte, man kann im schöpferischen Tun, im Arbeiten, in einer Leistung, die man erbringt, Sinn finden, aber nicht nur. Wir sind ein bisschen eine Leistungsgesellschaft, wo das also als der vordergründige Sinn aufscheint, aber man kann auch Sinn finden in schönen Erlebnissen, in wertvollen Erlebnissen wie in Kunstgenuss, in Naturgenuss, in der Liebe zu einem anderen Menschen und der Beschäftigung. Beschäftigung, der liebenden Beschäftigung mit anderen Menschen, in meditativen Erlebnissen, im Spirituellen. Also man kann auch lebend Sinn finden. Und schließlich und endlich gibt es auch die Möglichkeit einer Tragödie noch einen Sinn abzuringen, indem man eben ein Unglück, das nun mal da ist, oder ein Unfall oder was immer passiert ist, in der Art und Weise, wie man das auf sich nimmt, wie man das trägt. Also wenn man etwas nicht mehr in die Hand nehmen kann, sondern nur noch auf sich nehmen kann, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, auf ein hereinbrechendes Unglück zu reagieren. Man kann vor lauter Wut und Zorn einen Rundumschlag machen, man kann andere Menschen es mitbüßen lassen oder so, oder man kann es auch in einer Art heroischen Akzeptanz tragen. Da zeigt sich vielleicht erst die wirkliche innere Größe eines Menschen, wenn er sich mit etwas Unabänderlichem doch noch versöhnlich aussöhnen kann. Also das ist auch eine Sinnmöglichkeit. Es gibt viele moderne Untersuchungen, die die Thesen von Frankl sehr bestätigen. Jüngst habe ich in einer Wissenschaftszeitung gelesen, dass man eine Untersuchung in Reha-Kliniken an Unfallopfern durchgeführt hat, weil man so erstaunt war, dass Patienten mit gleich schweren Verletzungen sehr unterschiedlich lange in ihrem Genesungsprozess brauchen, beziehungsweise wenn sie gar nicht ganz gesund werden können, also wie sie sich mit Handicaps zurechtfinden, zum Beispiel mit einer Prothese oder dergleichen. Und hat dann herausgefunden, dass es sozusagen zwei Gruppen gibt. Es gibt die Menschen, die immer zurückschauen auf den Unfall oder auf das Unglück, was passiert ist, und in einen fürchterlichen Hader und Groll sich verstricken und fragen, wer ist da schuld oder bin ich selbst schuld gewesen oder hätte ich es verhindern können. So. Und die wirklich dieses Gefühl haben, jetzt hat ihr Leben keinen Sinn mehr seit diesem Unfall. Und das sind die Menschen, die brauchen doppelt so lang, oft dreimal so lang in ihren Genesungsfortschritten als Personen, die diese andere Gruppe, die gar nicht so viel zurückschaut, sie das hinnimmt als ein Unglück geschehen und die jetzt mehr in die Zukunft schaut und versucht, entweder alte Sinnstrukturen wieder irgendwie neu zu beleben unter den veränderten Gegebenheiten nun, oder eben einfach wieder neue Sinnmöglichkeiten in ihrem Leben zu entdecken und sich denen zu widmen und auf die hin gesund zu werden. Und die arbeiten mit an ihrem Genesungsprozess und die werden also wesentlich schneller wieder gesund oder kommen wieder auf die Beine.
Jetzt sprechen Sie, Frau Professor Lukas, ganz selbstverständlich vom Sinn finden und entdecken. Ja. Man könnte ja auch sagen, man muss einfach dann einen Sinn postulieren, festlegen, sich ausdenken. Warum kann man den und muss man ihn finden? Das hieße ja, dass ein spezifischer Sinn für jeden Menschen in jeder Situation sozusagen bereit liegt.
Ja, das scheint auch tatsächlich so zu sein. Man kann Sinn eigentlich nicht willkürlich setzen in irgendwelchen Zwecken oder dergleichen. Das heißt, man kann sich schon irgendwelche Zwecke ausdenken, aber es ist nicht das Gleiche wie diese Art von Sinnfindung, die so eine tragende und unterstützende Wirkung auf den Menschen hat. Aber Sie haben recht, es ist, auf der einen Seite gibt es diesen Willen zum Sinn im Menschen, auf der anderen Seite gibt es auch draußen in der Welt, man könnte sagen, so etwas wie Sinnangebote an den Menschen. Frankl sprach von Sinnofferten. Der Logos klopft auch irgendwie an. Er rührt sich irgendwie, sehr diskret, aber er rührt sich und meldet sich. Und das ist auch etwas, was tröstlich sein kann, wenn jemand im Moment gar keinen Sinn sieht in seinem Leben. Dass er sagt, ich gebe mir Zeit, ich nehme diese Geduld auf mich und warte, vielleicht eröffnet sich plötzlich eine Sinnperspektive, so wie ein Aha-Erlebnis. Manchmal ist der Zufall der Götterbote des Logos, könnte man sagen, der Zufall, der jemanden irgendeine Begegnung ermöglicht, ein Buch in die Hand spielt, irgendeine Idee zuspielt und plötzlich sagt der Mensch, ja, das könnte für mich passen, das könnte zu meinen Fähigkeiten passen, da finde ich etwas, das wäre für mich genau richtig. Ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen. Ich selbst bin durch einen enormen Zufall zum ersten Mal in meinem Leben in eine Vorlesung von Frankl gekommen. Im Jahr 1968 war ich Studentin der Psychologie in Wien und Frankls Vorlesungen waren überhaupt nicht Pflichtvorlesungen für uns Psychologen. Noch dazu hat Professor Frankl seine Vorlesung immer am Mittwochnachmittag gehalten, eine zweistündige Vorlesung in der Poliklinik. Und Mittwochnachmittag war ich nie an der Universität, denn ich hatte damals einen kleinen Sohn, der war im Kindergarten und der Kindergarten hatte Mittwochnachmittags geschlossen. Da war ich bei meinem Sohn. Also der Zufall hat sich arg plagen müssen, mich in eine Vorlesung von Frankl zu bringen. Aber er hat es geschafft. Einmal war eben Mittwochnachmittag doch der Kindergarten offen, weil irgendeine Feier war. Ich hatte frei und nichts zu tun und bin in Frankls Vorlesung hineingestolpert. Und das hat meinen ganzen Lebensweg verändert. Und so denke ich, wartet auf jeden Menschen etwas Bestimmtes, das auf seine Talente und seine spezifischen Fähigkeiten benötigt. Jeder Mensch ist in dieser Welt urwillkommen und es gibt einen Platz für ihn, wo er ganz wichtig ist. Und dieser Anruf des Logos, der rührt sich auch irgendwie und bietet sich den Menschen an. Wir müssen es nur ergreifen, diese Möglichkeiten aufgreifen und verwirklichen.
Kann es sein, dass gerade wenn jemand aus seiner Bahn geworfen wird, dass dahinter auch eine höhere Idee steht, dass eben für diesen Menschen eine andere Bahn eigentlich vorgesehen ist, wo er vielleicht noch segensreicher wirken kann, noch mehr gebraucht wird, als in der Bahn, von der er geglaubt hat, davon hängt sein Leben ab.
Ja, das wissen wir alles nicht, nicht? Das ist ja nur, das kann man vielleicht nur im Nachhinein sich vielleicht ja zusammendeuten oder wie auch immer. Im Augenblick, wenn ein Weg versperrt ist, ist das bitter, ne? Ist das bitter. Wir haben uns Ziele gesetzt und das Schicksal durchkreuzt sie und wir können es auch nicht verstehen und die Warum-Frage hilft uns gar nichts, sondern nicht wir sind die dem Leben Fragen stellen können. Eigentlich stellt das Leben uns die Frage, was machst du jetzt, nicht? Und wir müssen einen anderen Weg finden und manchmal im Nachhinein sagt man, ja, es war gut und richtig, dass ich auf einen anderen Weg gekommen bin, aber das kann man im Moment so nicht sehen. Da kann man nur vertrauen darauf. Ich habe manchmal meinen Patienten also ein Gleichnis gesagt. Ich habe gesagt, wenn Sie in Österreich über die Gebirgsstraßen fahren im Winter mit dem Auto, dann kann es passieren, dass Sie haben da ein Ziel vor Augen, Sie wollen da auf irgendeine Berghütte hinauffahren und Sie fahren auf der Straße und kann es passieren, da ist ein Schranken quer über die Straße zu und es steht drauf, wegen Lawinengefahr geschlossen. Und Sie müssen umdrehen und den ganzen Weg wieder zurückfahren. Sie können Ihr Ziel nicht erreichen. Und Sie werden aber einen gewissen inneren Konsens damit haben, weil Sie wissen, wenn Sie weiterfahren würden, wäre es gefährlich, nicht? Und im Leben ist es halt oft so oder manchmal so, leider Gottes, dass wir auch auf einem Weg sind zu einem Ziel, das wir uns vorstellen und dann ist eine Schranke da. Nur, es steht nicht drauf, warum sie geschlossen ist. Es steht nicht drauf. Ja? Wir haben nicht die Information wegen dem und dem geschlossen. Aber wir müssen genauso umdrehen, zurückfahren, andere Wege suchen, andere Ziele suchen. Es wird uns nicht mitgeteilt, warum hier eine Barriere ist im Leben. Aber vielleicht hat auch diese Barriere einen höheren Sinn. Wir können nur darauf vertrauen.
Nun haben Sie gesagt, auf jeden wartet eine Aufgabe. Aber wie ist es nun, wenn ich vielleicht 85 Jahre bin, im Bett liege, nicht mehr aufstehen kann und die letzte Spanne, die ich noch habe, sehr absehbar ist. Ich habe auch kein Vermögen vielleicht, über das ich noch verfügen und das ich noch verteilen kann. Ich kann also im Grunde nichts mehr machen, bin ein Pflegefall. Und andere müssen sich, dürfen sich, ja. können sich, ja. sollen sich um mich kümmern. Mhm. Was wartet denn da noch für eine Aufgabe?
Sehen Sie, solange menschliches Bewusstsein da ist, also ein Mensch noch ein Stück Freiheit hat, ein Stück kleinen Freiraum hat, auch wenn er klein ist, und in diesem Freiraum noch etwas entscheiden kann, solange wartet etwas auf diesen Menschen, dass er eben doch eine sinnvolle oder gute Entscheidung in diesem kleinen Freiraum trifft. Es gibt eine sehr interessante Untersuchung von einem Herrn Michael Utsch. Der hat an der Universität von Bonn 60 Schlaganfallpatienten befragt in einer großen Untersuchung. Diese 60 Schlaganfallpatienten waren alle behindert. Man konnte also nicht mehr sie wirklich total rehabilitieren. Und sie waren alle in ihre Familien zurückgegeben. Sie hatten also alle jemanden, der sich pflegerisch um sie gekümmert hat. Und er hat diese Schlaganfallpatienten nun gefragt, ob sie noch gerne leben, ob sie noch leben wollen. Das war schon eine etwas provokante Frage, nicht? Und er hat ihre Aussagen dokumentiert und ich habe die alle gelesen und es war hochinteressant zu sehen. Es gab Menschen, die haben gesagt, nein, ich will am liebsten gleich sterben. Das waren teilweise Menschen, die allen Luxus zu Hause hatten. Manche haben ihr ganzes Wohnraum umbauen lassen, haben einen eigenen Kran zu Hause gehabt, der sie im Badezimmer in die Badewanne gehievt hat und zurück die Pflegerinnen hatten. Aber sie haben eben keinen Sinn mehr in diesem Leben gesehen, so wie sie es vorhin angedeutet haben. Aber es gab auch die anderen. Und eine Dame ist mir besonders in Erinnerung, die hat geantwortet auf die Frage des Interviewers, hat sie gesagt, oh ja, ich lebe noch sehr gerne. Ich bin jetzt das große Ohr der Familie. Bei mir können alle, also Mutter, also ihre Tochter, ihr Schwiegersohn, die Enkelkinder, sie können alle bei dieser alten Mutter ihre Sorgen abladen. Und sie hat gesagt, wenn die, also von der Schule kommen die Kinder, die kommen an mein Bett und erzählen mir vom Schulfrust und ich bin das große Ohr. Ich höre zu und das entlastet sie und dann kommt meine Tochter und er sagt wieder, was alles für ein Frust war, die ist halbtags berufstätig und ist in voller Hektik, die kann sich auch bei mir aussprechen und ich entsorge das alles. Und dann kommt noch der Schwiegersohn am Abend und er ist auch wieder total gestresst und nahe am Burnout, aber dann kommt er zu ihrem Bett und dann kann er sich alles von der Seele sprechen und sie tröstet ihn und sie hört sich das an und sie sagt, ich helfe der ganzen Familie, keiner hat sonst Zeit, einem anderen zuzuhören, aber ich bin das große Ohr, bei mir können sich die Sorgen von der Seele reden. Und diese Frau, die hat eine ganz sinnvolle Aufgabe gefunden, so behindert sie ist und so bettlägig sie ist, und hat einen Dienst an den Familienmitgliedern, der enorm ist. Sie erfüllt Sinn vom Feinsten, könnte man sagen.
Nun tun sich ja, Frau Professor Lukas, viele Menschen damit schwer, sich vorstellen zu können, dass wenn sie nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, dass es dann noch zu leben lohnt. Es gab ein paar ganz prominente Fälle im letzten Jahr, die sich auch selbst getötet haben. Zum Beispiel der frühere Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks. Der hat in seinem Abschiedsbrief geschrieben, dass er die Sorge hat, obwohl er noch keinen Nachlassen seiner Kräfte eigentlich feststellt, dass er die Sorge hat, er könne später mal von anderen noch mehr abhängig sein und nicht mehr dem Bild von sich entsprechen, was er von sich hat. Und Hans Küng, der bekannte Psychologe, der noch lebt, propagiert das aber, dass man, er sagt, er geht vielleicht dann in die Schweiz, wenn es soweit ist, weil er kann also nicht mehr wie früher, er war gewohnt, seine Bücher mit der Hand zu schreiben, weil er Parkinson hat, kann er das nicht mehr. Und er kann sich nicht vorstellen, dass er, der doch ein großer Gelehrter war und gedacht hat, er kann bis an sein Lebensende entsprechend wirken, dass er in einem Zustand älter wird, wo er das alles nicht mehr kann. Also die Bereitschaft ist da gar nicht mehr da, sich so einen neuen Sinn zu suchen, wie diese Frau, die das Ohr der Familie ist. Das ist doch bedenklich.
Ja,
wo steckt der Fehler in der Einstellung?
Ja, Ich meine, es gibt eben verschiedene Perspektiven, aber es gibt eben nicht nur eine Sicht in dieser Weise. Es ist sicher ein ernstes Thema und letztlich muss jeder da so seine eigene Antwort finden. Aber es gibt eben verschiedene Perspektiven. Selbst in dem Fall, dass ein Mensch, sagen wir so, dement ist oder so krank ist, dass er sich nicht mehr ausdrücken kann in dieser Welt und eben auch nicht mehr wirklich Entscheidungen treffen kann und dergleichen, kann er aber zu einem Sinnanruf werden für andere. Und ich denke, die menschliche Gesellschaft, die in irgendeiner Form unterscheidet sich ja doch von den Tieren, nicht? Und weil im Tierreich, wenn ein Tier so elend krank ist, bleibt es halt irgendwo auf der Strecke liegen, nicht? Und in der menschlichen Gesellschaft hat sich aber doch so etwas entwickelt, dass man so ein Gespür dafür, dass es Sinn und Wert hat, auch andere Menschen mitzutragen, alte Menschen, behinderte Menschen, kranke Menschen mitzutragen, liebend mitzutragen. Denn der Mensch hat eine Art Zugang zu einer Wertewelt, nicht? Und er kann erkennen, dass es Werte gibt, auch soziale Werte und Liebeswerte, also in der Liebe jemanden anderen mitzutragen. Und so kann ein Mensch, der sich selbst nicht mehr helfen kann, aber zu einem Sinnanruf für andere Menschen werden, die sich dann liebevoll um ihn kümmern. Und ich denke, das ist ein sehr hoher Wert. Und eigentlich ist das das Element, in dem sich wirklich Menschsein aufgipfelt, in dem liebenden Dasein für andere, die nicht mehr so viel Kraft haben oder nicht mehr so viel Gesundheit haben, um ihr Leben eben selbstständig zu meistern. Und ich denke, wir sollten das nicht außer Acht lassen, denn so ein Mensch, der zum Beispiel gepflegt wird, das ist nicht nur eine Last, sondern das ist auch, der spendet auch etwas unglaublich Sinngebendes für diesen Menschen, etwas sehr Sinngebendes. Professor Frankl hat da so ein Parallele gezogen, einmal zu den reichen Völkern, den armen Völkern, und hat gesagt, also es ist nicht einfach nur so, dass wenn die reichen Völker jetzt Spenden geben an die armen Völker, dass die reichen Völker sind die Gebenden und die anderen sind die Nehmenden. Das ist einfach nicht so, sondern die reichen Völker, die spenden da etwas, aber die armen Völker, die geben den reichen Völkern eine Sinnmöglichkeit, etwas sehr Sinnvolles und ethisch Hochstehendes zu verwirklichen und zu realisieren. Und vielleicht ist das sogar mehr, was sie ihnen zurückgeben, als was sie da in Form von Brot bekommen. Und ich glaube, dass es trotz aller Plage und Mühe durchaus sinnvoll und sinnanreichend und bereichernd, das Leben bereichernd sein kann, sich um diejenigen zu kümmern, die sich eben nicht mehr selbst versorgen können. Das ist etwas, was den Menschen hebt und aus dem rein animalischen Bereich in eine Höhe hebt, höher hinauf in eine Ebene, die über das Menschsein hinaus sich aufspannt.
Also ist es auch wichtig, nicht nur anderen zu helfen, sondern auch sich helfen zu lassen. Weil heute sagen ja viele, ich will aus dem Leben scheiden, weil ich will anderen nicht zur Last fallen. Ja. Aber wenn ich höre, was Sie sagen, ja, dann ist dieses zu anderen zur Last fallen ja auch in gewisser Weise ein Dienst am anderen.
Es ist vom Psychologischen betrachtet, ist die Last, die man Angehörigen oder Freunden und so hinterlässt, wenn man sich selbst vorzeitig aus dem Leben hinauswirft, ist diese Last größer als die Last, die man ist, wenn man halt versorgt und gepflegt sein muss. Denn ein Suizid, wie immer auch er aussehen mag und begründet sein mag, er hinterlässt bei den Angehörigen und bei den Freunden immer irgendwo ein Unbehagen, ob sie nicht hätten noch etwas verhindern können, nicht hätten noch mehr den anderen irgendwie unterstützen können, ob da etwas falsch gelaufen ist. Es bleibt eine Art Unbehagen zurück in der Welt. Und es bleibt auch ein kritisches Vorbild zurück in der Welt. Denn das bleibt diese Botschaft da, wenn das Leben nicht mehr lustig ist und nicht mehr erfreulich ist und nicht mehr angenehm ist, dann werfen wir es halt weg. Und das ist eine ganz kritische Botschaft, denn es gibt unendlich viele Situationen, in der man bedrückt ist, in der man denkt, ach, das Leben ist so schwer, ja, unendlich viele Situationen, auch bei Jugendlichen schon, wenn sie keinen Arbeitsplatz finden, wenn sie Liebeskummer haben, weiß Gott was, immer wieder scheinen wir manchmal an Grenzen zu kommen, wo wir uns fragen, ist das Leben noch lebenswert? Und wenn dann solche Vorbilder da sind, nein, wenn es nicht lebenswert ist, dann beende es eben. Das kann viele mitreißen, die eigentlich noch gute Lebenszeit vor sich hätten.
Jetzt, wenn man in einer Situation ist, wo man vielleicht kurz vor dem Tod steht oder schwer leidet, dann ist man ja schon sehr, sehr eingeschränkt, vielleicht auch festgefahren in seiner Lebenseinstellung. Gibt es denn Möglichkeiten, wie man das Sterben im weitesten Sinne, also das Nachlassen der Kräfte bis zum endgültigen Sterben sozusagen einüben kann, also die berühmte Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens, kann man da auch in jungen und gesunden Tagen schon etwas dafür tun?
Ich bin da nicht so sicher, weil niemand weiß, wie er im Ernstfall wirklich reagieren wird, selbst wenn man sich noch so gut vorbereitet. Aber man kann einiges dazu sagen. Das eine ist, in einem Ernstfall oder wenn es sehr, sehr dramatisch zugeht, fließen einem Kräfte zu. Also es gibt Kraftreservoire im Menschen, die eben geschlossen sind, die sich aber dann öffnen, wenn ein echter Notfall oder eine Krisensituation eintritt. Nicht?
Ich glaube, Das haben viele Menschen ja auch im Krieg erlebt. Viele Frauen, die allein auf sich zu Hause waren, das Haus zerbombt und sie mussten sich um Kinder kümmern und so weiter.
Also sowohl physisch wie psychisch wie im Geistigen, es fließen einem dann doch Kräfte zu. Auf das kann man irgendwie vertrauen, nicht? Da gibt's so eine schöne Geschichte aus England, da ist ein Mann seinen Wagen geparkt vor seinem Gartentor und ging in den Garten und dieser Wagen war aber nicht mit der Handbremse nicht gesichert und hat angefangen langsam zurückzurollen und der Mann sieht das so aus den Augenwinkeln und dann bemerkt er, dass ein Kleinkind, seine kleine Tochter direkt am Gehsteig hinter den Rädern dieses Autos sitzt und da spielt. Und der Mann rennt natürlich hin und gerade wie die Räder dabei sind, über das Beinchen dieses Kindes zu rollen, hebt er den Wagen noch hoch, sodass das Kind hervorkriechen kann. Und man hat später festgestellt, also es ist fast unmöglich, dass ein Mann diesen schweren Wagen hochhebt. Aber in diesem Moment ist ihm diese Kraft zugeflossen. Und so, da glaube ich, dürfen wir vertrauen, dass uns auch die Kraft zufließt, die wir brauchen, auch für diese letzten Stunden oder diese letzten Monate unseres Lebens. Und ich möchte auch noch etwas dazu sagen. Die Eltern, wie soll ich sagen, ein Kind wird ja aus der Liebe zweier Eltern, zweier Menschen gezeugt, geboren, hoffentlich nicht. Und es wird in Liebe großgezogen, hoffentlich. Und es wird in Liebe losgelassen, wenn es erwachsen ist, hoffentlich. Aber einmal ist noch einmal die Liebe der Eltern gefragt, einmal. Und das ist, wenn die Eltern sehr krank werden, wenn es in Richtung Sterben geht. Denn die junge Generation, die schaut genau hin, wie es die Eltern machen und wie die Eltern diese Situation gestalten. Und wenn die Eltern dann nur klagen und nur jammern und sagen, ach, das Leben ist alles nicht mehr lebenswert, das deprimiert die junge Generation und das macht ihnen Angst vor dem selber alt werden und selber krank werden. Also man tut, hinterlässt der jüngeren Generation da keinen Liebesdienst. Aber wenn die Eltern da mit einer gewissen Würde und Heroik in diese letzte Lebensphase hineingehen und den jungen Menschen signalisieren, schau, das Leben ist wert, gelebt zu werden. Es ist wert von Anfang bis zum Ende. Und auch das Ende kann noch würdig gestaltet werden. Wenn dieses Vorbild da ist, was Besseres können Sie gar nicht machen für die nächste Generation, die ja sozusagen nachschreitet. Dann haben die jungen Menschen auch Vertrauen ins Leben und keine Angst vor der Zukunft und keine Angst vor dem Altwerden, Krankwerden oder Sterben.
So eine große Aufgabe am Ende des Lebens.
Ja.
Nun gibt es etwas, was die Menschen, wahrscheinlich jeden in unterschiedlichem Maße, belastet, wenn die Kräfte nachlassen. Mhm. Schon wenn man noch in der Mitte des Lebens ist, aber erst recht, wenn es auf das Ende zugeht. Nämlich die Vorstellung, es ist mir nicht gelungen, sehr viele Lebensmöglichkeiten, Sinnmöglichkeiten zu erfüllen, zu leben, wahrzunehmen. Vieles ist vorbei und jetzt wirklich endgültig vorbei, weil ich in einem Stadium bin, wo ich das einfach nicht mehr schaffen kann, was ich vielleicht hätte schaffen wollen oder sogar schaffen können. Wie soll man damit umgehen?
Das Leben ist nicht so arm an Sinnmöglichkeiten. Ich denke, bis zum letzten Atemzug sind Sinnmöglichkeiten da, solange bewusstes Leben da ist. Und Leben ist immer Stückwerk. Wir sind ja nicht vollendete Wesen. Wir sind Wesen mit Kräften und weniger Kräften und auch Schwächen und Stärken und Schwächen auch. Also niemand wird vollkommen zufrieden sein können mit seinem Leben. Immer bleibt irgendetwas unvollendet. Das gehört auch dazu. Ich denke, das Wichtige ist, dass man bis zuletzt sowas wie einen guten Willen hat, sich bemüht, das Bestmögliche aus seinem Leben und für seine Mitwelt irgendwie zu machen. Und das reicht auch vollkommen. Und wenn das eine oder andere nicht gelungen ist, darf man es auch bereuen und dann soll es auch gut sein. Also Sinnmöglichkeiten gibt es, solange bewusstes Leben da ist. Und selbst in der Erkenntnis, dass etwas falsch gelaufen ist oder dass etwas versäumt ist. Selbst in dieser Erkenntnis liegt schon ein Wachstumsschritt des Menschen. Wenn man erkennt und bereut, dass sagt, das habe ich versäumt oder das war falsch, dann ist man schon nicht mehr der gleiche, als der man war zu dem Zeitpunkt, wo man eben etwas versäumt hat. Man ist ein Stück innerlich gewachsen und auch das hat seinen Sinn. Also das Leben schenkt uns Sinnmöglichkeiten bis zum Schluss und wenn es nur noch im geduldigen Ertragen ist, wenn es in der Erkenntnis ist, eine rückwärtige Erkenntnis ist, wenn es im Bereuen ist, im Danken ist, im Wertschätzen ist. Eigentlich ist Leben ja ein wundervolles Geschenk und das vom Anfang bis zum Ende.
Eine Frage, die fast an das Metaphysische schon rührt. Ist denn glauben Sie, das ist vielleicht keine von der psychologischen Wissenschaft zu erklärende Frage, aber glauben Sie, dass die verwirklichten Sinnmöglichkeiten, das Gute, was man geleistet hat, was man geliebt hat und so weiter, dass das am Ende schwerer wiegt als das, was man schlecht oder falsch oder nicht gemacht hat, dass vielleicht am Ende nur das zählt?
In der Tat bin ich davon überzeugt. Ich bin tatsächlich da überzeugt, dass das Sinnvolle höherwertig ist als das Sinnwidrige. Denn wissen Sie, das Sinnwidrige, das ist nur die Abweichung vom Sinn. Das ist misslungener Sinn. So auch das Böse ist misslungenes Gutes. Aber die Umkehrung gilt nicht. Das Sinnvolle ist nicht die Abweichung vom Sinnwidrigen. Das Böse ist nicht das misslungene Gute. Die Abweichung gilt nicht, sondern das Gute, das Sinnvolle, das Schöne, das Wertvolle, das ist das eine, wofür sich all das lohnt, die Schöpfung lohnt, das Leben des Menschen lohnt. Und da, wo es halt nicht gelingt, da fällt ein bisschen ein Schatten hin, da fällt das ein bisschen aus dem Sonnenlicht heraus, aber das ist nur die Abweichung von dem einen wirklich Sinnvollen. Und wenn menschliches Leben einen Sinn hat, dann ist es der, dieses wundervolle, wertvolle, kostbare zu gestalten und weiterzubringen in der Welt und nicht das Bejammern dessen, wo es abweicht, wo es halt misslungener Sinn ist, der auch da ist.
Das ist ja eine sehr tröstliche Perspektive für Menschen, gerade auch am Ende des Lebens. Und Frau Dr. Lukas, wie ist es aber nun, wenn man schwere Schuld auf sich geladen hat? Das ist ja eine Frage, die sowohl die Psychologie als auch die Theologie betrifft. Aber was sagt denn die Psychologie dazu? Das belastet ja gerade am Lebensende auch, kann ganz besonders belasten. Und vielleicht ist derjenige, an dem man schuldig geworden ist, auch nicht mehr am Leben, dass man ihn um Verzeihung bitten könnte.
Ja, zur Freiheit des Menschen gehört natürlich auch das Thema Schuld. Denn wo keine Freiheit wäre, gäbe es auch keine höhere Leistung, es gäbe auch keine Schuld. Und menschliches Dasein ist sicher auch immer ein bisschen wieder auch schuldig werden. Aber wissen Sie, ich denke, was letztlich zählt, ist das Gute, das wir gewirkt haben. Was im letzten Bedeutung hat, ist nicht das verfehlte Gute, sondern das Gute. Und das soll zählen und das soll gültig sein für ein Menschenleben. Das Misslungene kann man bereuen und die Reue tilgt auch in einem gewissen Grad die Schuld. Aber das Wertvolle und Gute, das ein Mensch in die Welt gebracht hat, das ist wirklich seins. Das ist das Ergebnis seines Menschenlebens. Das ist der Sinn seines Menschenlebens am Ende. Und das ist vielleicht das, was eingehen mag in die Ewigkeit.
Ja, Sie sprechen von der Ewigkeit. Jemand, der daran aber nicht glaubt, er könnte ja nun denken, ist das Leben nicht immer sinnlos? Also das Gegenteil von dem, was Sie sagen. Sie sagen ja, das Leben hat immer Sinn. Aber man könnte ja auch denken, es ist eigentlich immer sinnlos, weil alles, was man schafft, geht ja zugrunde.
Richtig.
Irgendwann lebt niemand mehr, der mich gekannt hat und irgendwann verlieren sich vielleicht alle Spuren dessen, was ich geleistet habe.
Ja, das stimmt. Es ist alles vergänglich. Das ist eine Einsicht, die irgendwann im Menschen auftaucht und die ihn schon auch ein bisschen erschüttern kann. Aber wo geht denn das Vergangene hin? Also es verschwindet ja eigentlich nicht, sondern es kommt ja in die Wahrheit hinein, in ein gelebtes Leben. Es bleibt aufgespart in der Vergangenheit dieses Lebens. Wenn zum Beispiel eine Krankenschwester 30 Jahre Dienst am Krankenbett gemacht hat und dann stirbt sie, dann verschwindet das ja nicht aus der Wahrheit, dass sie 30 Jahre Dienst am Krankenbett gemacht hat, sondern es bleibt ja sozusagen ewig wahr. Und wenn sie eine sehr liebevolle Krankenschwester war, die sich gekümmert hat um ihre Patienten, sich persönlich eingesetzt hat um das Wohl ihrer Patienten, dann wird ja aus ihr mit ihrem Tod nicht eine gleichgültige oder bösartige Krankenschwester, sondern auch die Qualität ihres gelebten Lebens bleibt in der Vergangenheit, in der Wahrheit, wie es gewesen ist, nicht? Also das heißt, es fällt nichts aus der Vergangenheit mehr heraus, was in sie hineingelebt worden ist. Und ob das gewusst wird oder nicht gewusst wird, ändert auch nichts am Sachverhalt. Natürlich wird in 100 Jahren niemand mehr von der Krankenschwester was wissen. Niemand mehr wissen, dass sie eine ganz liebevolle Frau war, die sich um ihre Patienten gekümmert hat. Aber ein Stück Wahrheit bleibt ein Stück Wahrheit, ob es gewusst wird oder nicht gewusst wird. Und vielleicht gibt es ja einen, der alles weiß.
Frau Professor Lukas, wir wollen noch am Ende dieses Gespräches über zwei Bücher sprechen, die erst kürzlich von Ihnen erschienen sind und weil die Ihnen so wichtig sind. Sie wollen ja, Sie haben sich ja eigentlich schon in den Ruhestand zurückgezogen, aus dem wir Sie immer wieder versuchen, zu Veranstaltungen zu bewegen. Und Gott sei Dank machen Sie das auch. Aber Sie wollen ja auch in die Zukunft wirken und vieles von Ihren so wichtigen Erkenntnissen, die auch so vielen Menschen ja helfen, weitergeben. Und da ist ein Buch erschienen, Sinnzentrierte Psychotherapie, die Logotherapie von Viktor Frankl in Theorie und Praxis. Und das haben Sie geschrieben gemeinsam mit Dr. Heidi Schönfeld, die auch das Elisabeth-Lukas-Archiv leitet, auf das ich bei dieser Gelegenheit hinweisen will. Im Internet findet man das Elisabeth-Lukas-Archiv und die auch sich sehr um die Ausbildung von Logotherapeuten in ihrem Sinne verdient macht. Und dieses Buch ist, das sagen alle, die es gelesen haben, ein richtiger Knüller, obwohl sie schon so viele tolle Bücher geschrieben haben. Professor Batthyány, auch einer der bekannten Logotherapeuten, hat dazu gesagt, es sei ein einzigartiger Schatz in der bisherigen logotherapeutischen Literatur. Warum ist das so?
Ja. Naja, wissen Sie, wenn ich auf irgendetwas stolz bin in meinem Leben, dann sind es meine Schüler und Schülerinnen. Auf die bin ich wirklich stolz, weil sie großartige Arbeit leisten. Und Frau Dr. Schönfeld ist eben eine solche Schülerin und hat in diesem Buch aus ihrer Praxis Fälle dargestellt, schon teilweise sehr ernste Fälle, wo es Menschen also sehr schlecht ging, seelisch auch, und wo sie also sehr mit sehr großen Problemen gekämpft haben, und hat dargestellt, wie sie diesen Menschen doch Beistand leisten konnte und Hilfe leisten konnte, und ich habe es ein bisschen interpretiert. Dieses Gedankengut Frankls ist so ein menschenwürdiges Gedankengut und dabei auch so hilfreich, und so viele Kontrolluntersuchungen bestätigen heute, wie sehr man mit diesem Gedankengut auch unterstützen kann. Die Menschen haben heute ist keine einfache Zeit für die Menschen. Es gibt vielfache Belastungen ringsum und auch in unseren reichen Ländern, wo es uns doch erstaunlich gut geht verglichen mit anderen Ländern, haben die Menschen große seelische Nöte. Und dieses Gedankengut Frankls ist so hilfreich, und in diesem Buch ist das sehr anschaulich dargestellt, und das ist der Vorteil dieses Buches.
Ja, ich möchte das auch bestätigen, wie hilfreich dieses Gedankengut ist, und bei der Gelegenheit darauf hinweisen, man denkt ja bei Psychotherapie eigentlich immer, da ist jemand psychisch krank und dann braucht er also irgendwie eine Therapie. Aber das Tolle fand ich immer an Ihrem und an Frankls Gedankengut, an der Logotherapie, auch an Ihren Büchern, dass man damit sein Leben schon sehr verbessern kann, wenn man gesund ist, wenn man nicht irgendeine psychische Krankheit hat, sondern dass das wirklich hilft auch im Alltag. Das unterscheidet ja, glaube ich, auch diese Richtung sehr von den anderen Richtungen, Freud und Adler und so weiter, dass man das so sehr praktisch, und zwar jeder im Grunde in seinem Alltag einsetzen kann.
Naja, es gibt ja fließende Übergänge zwischen gesund und krank, sowohl im physischen wie im psychischen, nicht? Aber es gibt ja kein Leben, das ohne Belastungen ist. Und Leiterfahrungen macht jeder Mensch früher oder später und muss auch damit zurande kommen. Und wie Menschen eben auf Leitsituationen reagieren, ist sehr unterschiedlich. Aber es gibt etwas im Menschen, wissen Sie, das ist so etwas Wertvolles. Das ist wie wenn im Menschen wirklich eine geistige Kapazität da ist. Geistig meine ich jetzt nicht nur im kognitiven Sinne, sondern es ist etwas im Menschen, das hebt den Menschen. Und das kann den Menschen immer wieder rausheben aus Niederungen. Frankl hat von der Trotzmacht des Geistes gesprochen oder von heroischer Akzeptanz von Unabänderlichkeiten. Und er hat ja selbst ein schweres Schicksal gehabt als Überlebender von Konzentrationslagern. Er hat den Menschen kennengelernt in der Tiefe. tiefsten Tiefe. Menschen können unglaublich brutal auch sein. Aber er hat den Menschen auch kennengelernt in der größten Höhe. Menschen können über sich hinaus wachsen in erstaunlicher Weise. Und ich glaube, es braucht immer wieder so Impulse, den Menschen ein bisschen anzustoßen, aus diesen Niederungen sich zu heben, himmelwärts.
Auch Sie sind ja über sich hinausgewachsen in einer schwierigen Situation. Ihr Mann ist gestorben, ist noch nicht so lange her. Und viele haben ihn ja gekannt, vielleicht auch von unseren Zuschauern hier oder am Fernsehen, und wissen, was das für eine liebenswürdige Persönlichkeit war. Und Sie haben dann, um sich selber auch ein bisschen sozusagen vor der Depression zu bewahren oder vor der Versuchung dazu zu bewahren, ein Buch geschrieben, Das Schicksal waltet, der Mensch gestaltet, Philosophie für den Alltag. Was ist das Wesentliche da drin?
Also das Buch ist nicht zu dem Zweck entstanden, dass ich mich wieder aufrichte. Es ist, wie soll ich sagen, es wäre gar nicht im Sinne meines Mannes gewesen, wenn ich jetzt nur hätte den Kopf hängen lassen und nur trübselig durchs Leben gegangen wäre. Ich hätte ihm das sozusagen gar nicht antun können. Das wäre überhaupt nicht sein Wunsch gewesen. Und ich, mein Herz ist voller Trauer um ihn, aber mein Herz ist voller Dankbarkeit, dass ich habe 44 Jahre eine glückliche Ehe erleben dürfen. Das ist ein enormes Geschenk. Also da zähle ich ja, weiß nicht, zu den oberen 10.000 heutzutage. Wer kann das haben? Und gerade um diesem Andenken meines Mannes gerecht zu werden, habe ich mich wieder aufgerichtet und dem zugewandt, was möglicherweise noch auf mich warten mag. Und es ist wirklich so, bis zum letzten Atemzug bewussten Lebens wartet etwas auf einen Menschen. Und das, was ich halt jetzt noch einigermaßen gut kann, ist das Schreiben. Das fällt mir leicht. Das ist ein Geschenk des Lebens an mich, dass ich das leicht kann. Also habe ich mich wieder dem Leben zugewandt und eben wieder von diesem Talent ein bisschen Gebrauch gemacht, um etwas zu schreiben. Diese Bücher sind alle gedacht, um Menschen zu stützen. Und ich habe so eine nette Rückmeldung bekommen zu diesem Buch. Im Januar dieses Jahres hat mir jemand geschrieben, es ist eine Dame aus Deutschland, sie fährt täglich zur Arbeit und zurück und auf den Fahrten liest sie immer etwas. Und da hat sie eben dieses Buch gelesen. Und aufgrund dieses Buches kam sie auf die Idee, dass sie sich mit ihrer Schwester versöhnt. Und dann kam eine lange Geschichte, dass die also seit Jahren zerstritten sind und kein Wort miteinander reden und etwas. Und aufgrund dieses Buches war sie bereit, die Hand auszustrecken zur Schwester, und die war überglücklich, die Hand zu ergreifen. Und es war ein ganz friedliches Weihnachtsfest. Und wissen Sie, wenn es nur für diese eine Dame gewesen wäre, das Buchschreiben hat sich gelohnt.
Etwas von dem, was auf Sie gewartet hat, noch, das war diese Gloria-Kirchenmesse, und wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie diesen Sinnanruf der Situation wahrgenommen und uns heute diese Stunde geschenkt haben. Ganz herzlichen Dank, Frau Professor Lukas.
Ich danke auch Ihnen. Dankeschön.
Wir verabschieden uns an dieser Stelle von den Hörern von Radio Horeb. Wir sind morgen wieder live in der Sendung Lebenshilfe. Dann gibt es ein Gespräch mit dem berühmten Kräuterpfarrer aus Österreich, dem Prämonstratenser Benedikt Felsinger. Aber vielleicht sind Sie auch auf den Geschmack gekommen, liebe Hörer, und kommen morgen einfach selbst in die Schwabenhalle. Es ist morgen freier Eintritt. Es kommen wieder tolle Gäste hier am Podium, unter anderem der bekannte Schauspieler Siegfried Rauch und viele andere. Es ist eine wunderbare Atmosphäre hier, und Sie erleben da einen wirklich inspirierenden Tag. Frau Dr. Lukas wird jetzt noch am Stand sein von Rax Domspatz gleich hier, und ihre neuen Bücher signieren. Wir haben aber auch noch ein paar kleine Büchlein von ihr, die sich auch sehr gut eignen zum Verschenken, zum Beispiel an Ostern. Sie können auch jetzt noch mit Frau Dr. Lukas dann sprechen. Hier am Podium geht es nach ganz wenigen Minuten eines kleinen Umbaus dann weiter. Wir haben wieder einen sehr interessanten Gast zu einem ganz anderen Thema, nämlich den Glockenpapst, den weltweit führenden Sachverständigen für Glocken. Er kann ganz wunderbar plaudern und Sie werden staunen, was man über Glocken alles wissen kann. Kurt Kramer, also in wenigen Minuten hier auf dem Podium. Und sonst wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag hier in der Schwabenhalle in Augsburg. Vielen Dank.
Sie hörten die Lebenshilfe heute live aus Augsburg im Rahmen der Gloria-Messe. Wie Sie hörten, herzliche Einladung, selbst hinzufahren. Wenn Sie diese Sendung noch einmal anhören möchten oder vielleicht kennen Sie jemanden, für den das Thema interessant sein kann, dann haben Sie Gelegenheit, es über Podcast die Sendung anzuhören. Da lassen Sie uns ein paar Tage Gelegenheit, sie auf das Internet zu stellen. Und dann können Sie im Internet unter www.radiohoreb.de die Sendung herunterladen. Und eine weitere Gelegenheit: bei unserem Hörerservice dürfen Sie eine CD bestellen unter der Telefonnummer 08328921120. Wenn Sie von außerhalb Deutschland anrufen, dann wählen Sie vorab die 0049 und dann geht es weiter mit 8328921120.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.